Eine Halbzeit HSV, der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich sitze hier in meiner brütenden Hitze bei mir zu Hause in Hannover. Und jetzt grüße ich in den hohen Norden meinen Podcast-Partner. Er ist endlich wieder da, nachdem er eine Woche wohlverdienten Urlaub hatte. Ben, wie ist es denn im hohen Norden? Ein laues Lüftchen und 23 Grad oder ist es bei euch genauso warm wie hier unten kurz vorm Harz?
Ja, moin Tim und moin an alle, die zuhören. Nee, hier oben ist es wirklich draußen auch fast unerträglich. Ich war gerade tatsächlich sogar noch beim Sport und bin dann rausgegangen und wirklich gegen so eine Wärmewand gelaufen. Ja. Und jetzt sitze ich hier drin, hier ist es etwas angenehmer. Und ja, noch angenehmer ist es, dass wir uns heute wieder zusammen über den HSV unterhalten können.
Das stimmt, aber ob das gerade so angenehm ist, das weiß ich nicht, ehrlicherweise. Vielleicht wollen wir mal einen kurzen Stimmungscheck machen, Ben. Ich hatte ja letzte Woche ein bisschen auf das Mallorca-Testspiel eine Vorschau gemacht, bin auf so das Ransford-Jeboa-Königsdörfer-Ding eingegangen und auf die Innenverteidigung, die ja so unserer Meinung nach die Problemzone ist. So richtig gut ist die Stimmung nach dem Malle-Test jetzt nicht, oder?
Also ich muss sagen, als ich das letzte Mal, also im letzten Jahr aus dem Urlaub gekommen bin, da hat der HSV am Abend gespielt und zwar gegen den SV Meppen. Das war das erste Rundenspiel im DFB-Pokal damals und das waren 7:1. Und danach war die Stimmung richtig gut und bei mir war die Stimmung auch richtig gut, war zwar Urlaub vorbei, aber der HSV hat hoch gewonnen. Das war das erste Tor von Davy Selke auch noch. Und diesmal war es auch so, ich bin zurückgekommen aus dem Urlaub und am Abend hat der HSV gespielt, das Spiel gegen Mallorca. Und ich muss wirklich sagen, ich war sehr enttäuscht davon, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und wir werden auch gleich über das DFB-Pokalspiel, das jetzt ansteht, also eine Woche später quasi, gegen Pirmasens sprechen. Und ich glaube, dass die Mannschaft nach dem Spiel gegen Mallorca jetzt tatsächlich, obwohl es nur gegen einen Oberligisten geht, tatsächlich ein bisschen unter Druck steht. Angesichts dessen, wie diese Vorbereitung auch jetzt zu Ende gegangen ist.
Ja. Ja, da schließe ich mich sehr an. Also gut ist die Stimmung nicht. Ich muss aber auch sagen, ich bin hier weit weg von totaler Panik und Pessimismus, ehrlicherweise. Und das hat so ein paar Gründe. Ich meine, die Gründe liegen auf der Hand, warum das hier gerade nicht so gut läuft. Das System funktioniert noch nicht. Du hast es gesagt, die Abwehr sieht nicht gut aus. Man hat auch das Gefühl, dass die Spieler sich auf dem Feld nicht wohlfühlen mit dem System. Aber ich habe das Gefühl, dass es ganz gut ist, dass das alles jetzt in der Vorbereitung auftritt. Und nehme jetzt sowohl unsere Kaderplaner bis zum Ende der Saison als auch das Trainerteam so ein bisschen als Fan ehrlicherweise in die Pflicht, dass man jetzt sich nach dem Malle-Spiel hoffentlich hingesetzt hat und gesagt hat, das hat uns in der Vorbereitung gut gefallen und das nicht. Und Stand jetzt ist das immer noch das Trainerteam und das Kaderplanerteam, was uns in die Bundesliga zurückgebracht hat nach 7 Jahren, bin ich noch sehr optimistisch, dass die das hinkriegen. Ehrlicherweise. Ich finde, dass das Trainerteam uns letztes Jahr gezeigt hat, dass die in der Lage sind, sich auch an schwierige Verhältnisse anzupassen und die Spielweise zu ändern. Ich denke da gerade vor allem an das Darmstadt-Spiel letztes Jahr, nachdem man da 3 Spiele in Folge verloren hatte. Aber das muss halt passieren. Oder wie siehst du das?
Ich glaube auch, also es gibt jetzt noch so eine ganz kurze Schonfrist, bis es dann wirklich losgeht. Und in der Zeit, man hat auch gehört, Kunz soll nach dem Spiel gegen Mallorca überhaupt nicht begeistert gewesen sein, es soll einen Wutausbruch gegeben haben, sowas kann man ja auch tatsächlich so streuen, dass das Leute sehen und dass es dann nach vorne getragen wird und dass man sagt, okay, der Verein hat erkannt, so wie es bisher gelaufen ist, funktioniert es nicht so richtig. Ja. Und ich würde auch sagen, es ist überhaupt nicht der Zeitpunkt, jetzt Dinge abzuschreiben, aber ich glaube, der HSV hat es sich durch die Gegnerwahl in der Vorbereitung nicht unbedingt leicht gemacht. Der Ansatz, das haben wir auch hier im Podcast besprochen, war, gegen schwerere Gegner zu spielen. Ich glaube, dass die Ergebnisse in den Testspielen dem Selbstvertrauen der Spieler nicht unbedingt gut getan hat. Und ja, jetzt ist es die Generalprobe gewesen im Theater. Da gelten ja auch so eigene Gesetze und da gibt es auch so Aberglaube. Und da sagt man, wenn man die Generalprobe richtig vergeigt, dann wird es dafür bei der Premiere richtig gut. Und vielleicht können wir uns auf diesen Aberglauben einigen und auf die anstehenden Pflichtspiele jetzt gucken.
Absolut, zumindest für die nächsten 2 Wochen. Danach schauen wir mal, wie gut das funktioniert hat. Ich habe die Kaderplaner angesprochen. Ist vielleicht eine schöne Überleitung zu unserem ersten großen Themenpunkt, Ben. Es gibt Neuzugänge beim HSV. Und bevor du jetzt anfängst, uns davon zu berichten, muss ich dich einmal adeln. Denn wir haben hier vor 6, 7 Wochen ungefähr in unserer dritten Folge ein Kaderplanerspiel gemacht. Und da fiel der Name eines gewissen Rechtsverteidigers, der letztes Jahr bei unseren Freunden in Kopenhagen gespielt hat, von Shakhtar Donetsk. Und Ben, du darfst selber erzählen, dieser Rechtsverteidiger hat es tatsächlich zum HSV geschafft.
Genau, Georgi Kocholaishvili, seines Zeichens georgischer Nationalspieler, ist neuer Rechtsverteidiger beim HSV, eine Position, auf der wir Verstärkung geradezu eingeklagt haben in unserem Kadercheck. Und er ist jetzt da und wie du schon gesagt hast, wir haben über ihn gesprochen vor 5, 6 Wochen. Und was ich damals gesagt habe, da hören wir jetzt einmal kurz rein.
Dann mach du gerne weitermachen mit deinem Rechtsverteidiger.
Mein Rechtsverteidiger hat auch einen Marktwert von 2,5 Millionen. Ich glaube, dass der HSV mehr für ihn auf den Tisch legen müsste. Es handelt sich um Georgi Kocholaishvili vom FC Kopenhagen, der im letzten Jahr schon mal beim HSV im Gespräch war. Ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig die Gerüchte damals waren, aber es ist von mehreren Blättern auch aufgegriffen worden. Kocholaishvili ist georgischer Nationalspieler, hat zu der Mannschaft gehört, die ihn bei der Euro im letzten Jahr auch viele begeistert hat, die sich, glaube ich, auch in die Herzen einiger Fans gespielt hat und hat auch bei der U21-EM, die das letzte Mal, also nicht dieses Mal, sondern das letzte Mal in Georgien war, auch zu der georgischen Mannschaft gehört, die bis ins Halbfinale gekommen ist. Er ist aktuell von Shakhtar Donetsk an Kopenhagen ausgeliehen. Und hat deswegen auch schon mal im Volkspark gespielt mit Schachter, als die ihre Champions League-Spiele in Hamburg ausgetragen haben und hat da die Vorlage gegeben beim 1:0 gegen den FC Barcelona, als Donetsk gegen Barcelona gewonnen hat, gegen die Mannschaft mit Lamine Yamal. Also durchaus ein Spieler, der auch schon auf Top-Niveau gespielt hat. Dann allerdings in die dänische Liga verliehen worden ist. Die dänische Liga, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ist vom Niveau her unter der Bundesliga anzusiedeln. Und ja, auch er ist eher defensiv orientiert, schaltet sich nicht so oft offensiv ein, hat trotzdem in der letzten Saison 2 Vorlagen und ein Tor beigesteuert. Und genau, er hat jetzt müsste er regulär zurück nach zu Shakhtar Donetsk. Kopenhagen hat eine Kaufoption für ihn. Ich konnte keine Informationen darüber finden, ob sie die ziehen werden oder nicht. Wenn ich der HSV wäre, würde ich mich um ihn bemühen, weil ich glaube, das ist ein schon eher ein ambitionierterer Spieler, der auch internationales Tableau gewohnt ist. Das kann der HSV ihm nicht bieten. Dafür kann er ihm, den Clubfußball angeht, vielleicht die nächste Stufe bieten. Die Bundesliga ist die attraktivere Liga im Vergleich zur ukrainischen Liga und auch im Vergleich zur dänischen Liga. Und ja, georgischer Nationalspieler, auch da hat er sich bewährt. Er gehört regelmäßig zum Kader, hat 14 Einsätze und genau unter seinen Stärken kann man auf den einstiegigen Datenbanken unter anderem auch 2 Kämpfe am Boden finden. Ich finde, das steht einem Außenverteidiger auch immer recht gut und genau, das wäre quasi meine Empfehlung.
Genau, so schnell kann es gehen. Vielleicht haben Klaus Koster und Stefan Kunz uns zugehört. Tim, was meinst du?
Ja, es scheint so, oder? Die scheinen Fans zu sein, vor allem Fans von deinen Transfervorschlägen. Ich bin gespannt, ob es noch einen deiner Transfervorschläge zum HSV zieht. Vielleicht dieses Jahr oder in den nächsten Jahren. Genau, über Kocholaishvili haben wir gesprochen. Ich denke mal, das kann man jetzt sehr kurz halten. Wir sind beide sehr zufrieden damit, dass da noch was gemacht wurde. Du wirst noch mehr zufrieden sein als ich, weil es dein absoluter Wunschspieler war auf der Position. Ich fand auch persönlich, gegen Malle hat er mir schon ganz gut gefallen, ehrlicherweise. Ich habe dir auch, glaube ich, am Anfang des Spiels geschrieben, was ein guter Rechtsverteidiger auf einmal ausmacht. Dann am Ende war die Innenverteidigung leider doch wieder ein bisschen löchrig, aber man hat gesehen, wo es mit ihm hingehen kann. Und Innenverteidigung dann vielleicht ein ganz gutes Stichwort, es sei denn, du willst noch was zu Kocholaishvili sagen.
Genau, vielleicht können wir einmal für die Vertragsdetails noch abklappern. Er ist mit einer Kaufoption geholt worden und hatte jetzt für Schachter auch schon ein Ligaspiel bestritten, bevor er zum HSV gewechselt ist. Da ist die Saison auch schon losgegangen. Und ja, gegen Mallorca hat er direkt den Vorzug vor William Mikkel-Bransis und vor allem vor Sylvain Hefti auch bekommen. Ja. Und ich denke auch, er hat dort schon, auch wenn es jetzt vielleicht kein Spiel war, in dem er eine Vorlage gegeben hat oder in dem er durch eine besonders starke Aktion ins Rampenlicht getreten ist, hat er gezeigt, dass er eine Sofortverstärkung sein kann oder eigentlich auch eine Sofortverstärkung ist. Und genau, Kaufoption
Mit Kaufoption ist auch der zweite Spieler geholt worden, den der HSV am selben Tag wie Guerrero verpflichtet hat, nämlich Wamed Omari, Innenverteidiger, der von Stade Rennes in der französischen Liga zum HSV wechselt. Omari ist Nationalspieler der Komoren, einer Inselgruppe zwischen Mosambik und Madagaskar, wie wir ja alle wissen. Und wenn die Datenbank von Transfermarkt nicht lügt, ist er der erst dritte Bundesligaspieler, der von den Komoren kommt. Und damit auch der erste beim HSV. Omari, wie gesagt, von Stade Rennes, war allerdings letzte Saison an Olympique Lyon ausgeliehen, in der Ligue 1 ebenfalls. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, oder wir können mal ein kleines Ratespiel machen. Wie viele Minuten, glaubst du, hat er gespielt für Olympique Lyon? Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich ja vielleicht auch kurz eine Zahl überlegen.
Ich habe eine Zahl im Kopf, aber das waren, glaube ich, nicht die Minuten. Ich glaube, das waren seine Spiele. Hat er nicht, glaube ich, nur so 3, 4 Spiele gemacht letztes Jahr?
Ja, richtig. Also, um es aufzulösen, 7 Ligaminuten hat er in der letzten
Saison gespielt.
Ach,
dann hatte ich die Zahl richtig im Kopf, tatsächlich.
Aber diese 7 Minuten müssen sehr gut gewesen sein, müssen den HSV überzeugt haben. Die anderen 3 Spiele hat er im Europapokal gemacht. Nein, er ist natürlich gekommen, weil er für Stade Rennes viele Spiele in der ersten französischen Liga gemacht hat, auch im Europapokal. In Lyon konnte er sich nicht durchsetzen, aber der HSV hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder Spieler auch aus Frankreich geholt, die offensichtlich länger beobachtet worden sind. Aboubakar Soumahoro ist ein Beispiel dafür. Und diese französische Connection, die sich beim HSV so langsam aber sicher aufbaut, die wächst jetzt weiter. Omari hat gegen Mallorca ebenfalls sein Debüt gegeben. Und ich glaube, bei ihm muss man eher einklammern, ob er tatsächlich so eine Sofortverstärkung sein kann, wie das bei Guerrero der Fall ist, eben weil er in der letzten Saison sehr wenig gespielt hat und sicherlich, was das Fitnessniveau angeht, auch noch ein bisschen was nachzuholen hat. Und er ist jetzt da, wie gesagt, auch mit Kaufoption gekommen. Und damit ist auch auf der Innenverteidigerposition jetzt immerhin noch etwas passiert. Es gibt dann sozusagen noch ein weiteres Transfergerücht. Das ist ein Gerücht, das sich über Wochen eigentlich jetzt auch schon gestreckt hat, das auch hier im Podcast schon Thema war. Das ist aber in den letzten Tagen noch mal etwas heißer und auch konkreter offensichtlich geworden ist, nämlich eine mögliche Leihe, eine mögliche Verpflichtung von Luka Vucevic, ebenfalls Innenverteidiger. 18 Jahre alt, gilt als eines der größten kroatischen Fußballtalente derzeit, die überhaupt auf dem Markt zu haben sind. Er ist bei Tottenham Hotspur unter Vertrag. War in der vergangenen Saison auch ausgeliehen an Westerlo in Belgien. Und ja, der HSV soll großes Interesse haben, ihn zu verpflichten. Es ist auch immer wieder kolportiert worden, dass Luka Vucevic, der bekanntlich der Bruder von Mario Vucevic ist, großes Interesse haben soll, zum HSV zu wechseln. Und der HSV steht nicht alleine da und ist, was seine Position auf dem Transfermarkt angeht, möglicherweise, auch wenn Luka Vucevic einen Wechsel zum HSV selbst favorisieren soll, für Tottenham möglicherweise nicht die erste Wahl. Wie würdest du das einschätzen, jetzt auch gerade im Vergleich dazu, wenn man guckt, wer da noch im Gespräch sein soll? Wie sind die Chancen? Was glaubst du?
Man muss, glaube ich, mal an einen Großteil, was heißt ein Großteil? Man muss an einen vor allem Großteil der Twitter-Bubble des HSV vielleicht mal ein bisschen appellieren. Und wir brauchen, glaube ich, alle eine gewisse Spur gesunden Realismus. Der HSV ist Stand jetzt zusammen mit Köln das unterste Regal in der Bundesliga. So, und so werden wir auch gesehen. Klar sind wir ein großer Name, eine große Historie, aber wir waren jetzt halt auch lange weg. Und dass andere Vereine, andere Spieler, die wir vielleicht gern hätten, die wir vielleicht vor dem Abstieg sogar bekommen hätten, einfach aufgrund unserer Tradition, unserer Geschichte und dem, was wir sind oder was wir mal waren zu diesem Zeitpunkt auch schon, die kommen jetzt einfach nicht mehr. Und bei Luka Vucevic hast du ja auch schon angesprochen, es gibt die ganze Zeit so ein Tauziehen hin und her, dann heißt es mal, oh, es ist gefühlt, morgen ist er beim Medizincheck im UKE, dann heißt es wieder, ah, Tottenham verleiht ihn doch nicht. Man muss einfach objektiv sagen, du hast es so schön, ich gebe dir die Credits dafür, in unserem Vorgespräch gesagt, so die Wamed Omaris, das ist so unsere Kragenweite aktuell. So, und damit müssen wir uns abfinden. Und was auch die Kragenweite des HSV sein wird, und da ich verstehe, dass viele sagen, das ist vielleicht nicht so cool, aber werden Last-Minute-Transfers sein, ehrlicherweise. Also es wird auch noch einige Spieler geben, vielleicht ein, zwei Spieler, die wir holen in den letzten Tagen des Augusts, weil sich dann das Fenster erst öffnen, weil diese Spieler dann vielleicht schon länger mit dem HSV in Kontakt stehen, aber dann erst merken, okay, ich finde nichts anderes, dann gehe ich halt zum HSV und das klingt mega doof, glaube ich, für einige Fans da draußen, aber so ist nun mal die Realität und man tut auch gut daran, an diesen Spielern trotzdem beizubleiben, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz für mich, finde ich, oder ein ganz zentraler Satz. In dem Moment, wo die Transferperiode vorbei ist, haben wir immer noch 32 Saisonspiele zu spielen. Und dann entscheidet sich, wie der Kader steht. Nicht, wie der Kader steht beim Spiel gegen Gladbach oder gegen Pirmasens. So, und deswegen, ich hätte mega Bock auf Mario Vuškovic, jetzt kam schon der freudsche Versprecher. Auf Luka Vuškovic hätte ich mega Bock, auf Mario sowieso. Aber ich sehe auch Gründe, wenn es dann jetzt schief geht. Man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt Mittwochabend auf, wenige Minuten vor dem Supercup-Spiel der Tottenham Hotspur, wo Luka jetzt doch im Kader steht, weil irgendein anderer Spieler zu spät gekommen ist. Ich weiß leider nicht welcher, aber ich hatte gelesen, dass es ist, weil ein anderer Tottenham-Spieler zu spät gekommen ist. Und da muss man dann jetzt natürlich sagen, es kann sein, dass wir morgen hören, dass er es nicht ist. Und das, dann darf das nicht der Zusammenbruch der kompletten Bundesliga-Euphorie werden für den HSV, weil Tottenham Hotspur natürlich auch gute Gründe hätte, den vielleicht eher zu einem Verein auszuleihen wie Beşiktaş Istanbul. Oder wie siehst du das, Ben?
Ich sehe es genauso. Ich glaube, wenn er kommen würde, wäre es wirklich außergewöhnlich, weil dieser Spieler hat einen super hohen Marktwert, bei dem man auch sagen muss, das könnten sich auch andere gestandene Bundesligisten so aus der sozusagen nicht ohne weiteres leisten oder müssten wahrscheinlich auch wirklich argumentativ ordentlich reingehen, um sich so einen Spieler in den Kader holen zu können. Mhm. Und ich glaube, diese emotionale Komponente, die es jetzt natürlich um den Namen Luka Vuškovic beim HSV auch gibt oder um den Namen Vuškovic allgemein, die schwingt jetzt natürlich in dieser Diskussion immer mit. Und ich glaube auch, also die Vorstellung, das wäre super, da sind wir uns einig, da sind wir uns mit vielen anderen einig, und qualitativ, das ist auch ein Spieler, wenn er zu uns kommt, auch wenn er nur 18 ist, den wird Tottenham unter der Prämisse verleihen, dass er bei uns immer spielt, damit er natürlich auch weiter sich sozusagen entwickeln kann. Und ich finde es ganz schwer, da jetzt eine Prognose abzugeben und vielleicht müssen wir das auch an der Stelle gar nicht tun. Wir haben ja sozusagen dokumentiert, er ist nach wie vor offensichtlich tatsächlich auch ein Spieler gewesen, mit dem der HSV gesprochen hat. Und wie es ausgehen wird, das wird der Zukunftshörer, der wird das wissen und unsere Vergangenheits-Ichs, die werden das jetzt hier nicht auflösen können.
Nee, und ich würde auch sagen, dabei belassen wir es und lassen uns jetzt nicht auf dieses Twitter-Spiel ein zwischen X hat die Quelle gehört, A hat den besten Freund vom Zeugwart gesprochen und weiß deswegen garantiert, dass Luka Vuškovic zum HSV kommt. Ohne das jetzt negativ zu meinen, ich konsumiere sehr viel von diesen News auch, aber man darf sich davon nicht so einnehmen lassen, ehrlicherweise. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das Thema Luka Vuškovic zumindest für heute zu. Ich würde mal sagen, egal wie es ausgeht, wir werden da auf jeden Fall kurz oder vielleicht auch länger nächste Woche drüber sprechen, je nachdem, wie das ausgeht, ehrlicherweise. Und kommen dann jetzt zu den realpolitischen Themen beim HSV, nämlich Bent, nach all den ganzen Kack-Testspielen, endlich wieder Pflichtspiele. Es ist soweit. Ich hab Bock. Ich sitze hier auch gerade im neuen Heimtrikot. Ich bin richtig gehypt aufs Pokalspiel. Ich hoffe, dass ich danach nicht im tiefen Tal der Tränen bin. Aber kommen wir erstmal dazu. Was steht an? Erste Runde DFB-Pokal bei FK Pirmasens. Samstag, 16.08. 13.30 Uhr Anstoß. HSV-Fans verpassen, wenn sie das im Einzel gucken, nur BFC Dynamo gegen VfL Bochum, von daher so gesehen vielleicht eine coole Kickoff-Zeit, ehrlicherweise. Für die Leute, die hinfahren, natürlich nicht so, das verstehe ich auch, aber zumindest für den normalen Konsumenten am Fernseher eine coole Kickoff-Zeit. Anstoß 13:30 Uhr, wie gesagt, im Sportpark Husterhöhe an der Georgia Avenue. 10.000 Plätze, eine überdachte Tribüne. Das klingt doch richtig geil. Das klingt nach erster Runde Pokal. Das klingt genau nach diesen Fights, auf die ich Bock habe. Pirmasens, was gibt's zu sagen, ist ein Fünftligist, haben wir schon drüber gesprochen, als es ausgelost wurde. Hatten bis jetzt zwei Saisonspiele, haben 4 Punkte geholt in der Oberliga im Südwesten des Landes, der Republik. Ein grandioses 5:0 bei Eppelborn und ein 1:1 gegen TuS Koblenz. Zumindest letztere hat man schon mal gehört, gerade auch im Umfeld des DFB-Pokals. Normalerweise würde ich hier jetzt über Spieler aus dem Kader sprechen. Ich habe mir sogar den kompletten Kader bei Transfermarkt einmal durchgeklickt, aber ich muss leider sagen, Bent, ich kenne da niemanden. So, das ist ein Fünf-Liga-Kader. Wahrscheinlich kennen wir danach ein paar Leute nach diesem Spiel, aber es wäre jetzt vermessen, da was zu sagen. Wo wir eher was zu sagen können, ist die Erwartungshaltung, die man an dieses Spiel haben muss. Und ich glaube, Bent, da lüge ich nicht, wenn ich sage, für die Stimmung gegen Borussia Mönchengladbach und fürs Derby gegen St. Pauli, generelle Grundstimmung, muss das hier eine klare, deutliche Kiste werden, damit man nach den nach der verkorksten Saisonvorbereitung so ein bisschen positives Gefühl kriegt. Oder wie siehst du das?
Absolut. Also wir gehen sozusagen aus diesem Mallorca-Spiel raus mit diesem Eigentor und dieser roten Karte noch für Torunariga. Also das ist so richtig, richtig bitter zu Ende gegangen. Und ich glaube auch, es braucht jetzt sozusagen einen Impuls in die andere Richtung. Sollte der HSV gegen Pirmasens ausscheiden, dann brennt es vermutlich richtig. Unabhängig davon, dass das im DFB-Pokal natürlich immer mal wieder passieren kann. Auch der HSV hat sich dann nicht immer mit Ruhm bekleckert, um es mal so zu formulieren.
Ja, das stimmt.
Aber einen deutlichen Sieg, gebe ich dir recht, bräuchte es jetzt eigentlich, und ich finde, die Spieler sind jetzt auch dann mal in der Pflicht, das zu leisten. Es wird das erste Pflichtspiel sein, es wird Ultrapräsenz geben bei dem Spiel, es werden auch wieder viele HSV-Fans dahin fahren.
Ja.
Und ja, unabhängig davon, dass der DFB-Pokal natürlich auch immer eine finanzielle Komponente hat, die beim HSV jetzt nicht so schwer wiegt, wie das bei anderen Vereinen ist, ist es immer gut, möglichst weit zu kommen in diesem Wettbewerb und ja, verlieren verboten.
Ja, voll. Und ich sag dir ehrlich, wie es ist, auch knapper Sieg oder Sieg im Elfmeterschießen und in der Verlängerung ehrlicherweise verboten. Also du musst schon das Ding hier klar gewinnen, damit das Gefühl aufkommt, okay, wir können doch mehr, als wir dachten jetzt nach der Vorbereitung. Nicht nur in der Mannschaft, sondern auch auf den Rängen, die nun mal bei einem Verein wie dem HSV eine enorme Rolle spielen. Wie ist die Stimmung außerhalb vom Verein, von den Fans, vor allem bei den Fans ehrlicherweise und auch bei den Medien. Vielleicht ein paar Orientierungsfragen auch für HSV-Fans, die ich jetzt natürlich nicht beantworten kann, weil dafür muss das Spiel gespielt werden, die man aber so ein bisschen mitnehmen kann in dieses Spiel, um sich es vielleicht noch ein bisschen interessanter zu machen, als es ohnehin schon ist. Erstmal, grundsätzlich steht über allem, es haben einige gesagt, die den HSV so ein bisschen in Schutz genommen haben in der Saisonvorbereitung, das sind Vorbereitungsspiele. Jetzt wird sich zeigen, ist das wirklich auch vielleicht so ein bisschen so eine Kopfgeschichte gewesen, von wegen, das sind Vorbereitungsspiele. Und sie kriegen es in dem ersten Pflichtspiel richtig hin, oder ist es generell vielleicht ein Einstellungsproblem, was wir bis aktuell haben in der Mannschaft? Dann ein bisschen auf den Rasen zu gehen. Es wird spannend sein, wer spielt in der Innenverteidigung. Omari kriegt er von Anfang an, startet Ramos, der eine ganz gute Vorbereitung gespielt hat. Kleiner Spoiler, wir kommen gleich auch nochmal zu Gui Ramos. Spielt ein Sumahoro vielleicht, darf ein Jordan Torunariga spielen? Das muss man ja auch sagen, nach seiner wirklich, ich sag's ehrlich, wie es ist, ein bisschen plump, dummen roten Karte, kann es ja sogar sein, dass der gesperrt wird, weil es war ein offizielles Spiel, es war der Schiedsrichter vom spanischen Verband da, es gibt einen Bericht, der DFB entscheidet, hat bis jetzt noch nicht entschieden, werden wir sehen. Wie ist es mit den Verletzten? Josef Paulsen, Emmanuel Ferrei, Jean-Luc Dompé, sind die gar nicht fit für das Spiel? Sind die zumindest auf der Bank? Sehen wir die ein bisschen? Das wird spannend sein. Es wird spannend sein zu sehen, wie gut ist Ferro in seinem Spiel, in diesem Torwartduell, und wer wird dann wahrscheinlich in der nächsten Woche verkündet werden als der Stammtorhüter. Ich bin gespannt, was Rösting Lelisied auf der linken Seite zeigen kann. Er wird ja wahrscheinlich starten, weil Jean-Luc Dompé wird definitiv nicht fit sein. Ich bin gespannt, ob Sahiti jetzt sich wirklich durchgesetzt hat in der Vorbereitung gegen Ryan Philipp oder ob Philipp jetzt doch wieder die Minuten kriegt. Und ich bin sehr gespannt auf die Systemumstellung. Polzin hat ja so ein bisschen Andeutung gemacht, dass es da vielleicht was geben könnte. Vielleicht gibt es auch nichts. Das bleibt abzuwarten. Das sind alles Fragen, Bent, würde ich sagen, die vertagen wir auf nächste Woche, wenn das Spiel gespielt wurde, und schauen uns dann an, wie war es denn eigentlich, und reden dann darüber. Du hast es schon gesagt, letzte Sache zu dem Spiel, Ultrasupport ist vor Ort, und es gab auch jetzt heute einen Aufruf, heute Donnerstag, von der Nordtribüne offiziell. Es sollen alle im Trikot kommen, aber ganz wichtig, ich trage den deswegen jetzt auch so weiter, bitte in Stadt- oder Vereinsfarben. Es stand explizit im Aufdruck drin, bitte kein Pink und kein Neon. Und ich glaube, das ist ein gutes Thema, kein Pink und kein Neon, das sind ja auch Signalfarben, um zu einer Vorbereitung mit Signalwirkung nochmal zu kommen. Denn wir haben, das glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle angedeutet, wir küren jetzt jeder einen Gewinner und einen Verlierer der Saisonvorbereitung, ein bisschen Transparenz, wir haben uns abgesprochen, das heißt, ihr kriegt jetzt wirklich vier Namen von uns hier präsentiert. Und ich würde sagen, Ben, fang du doch mal an mit deinem Gewinner der Vorbereitung.
Genau, also einmal kurz, wir spitzen das jetzt zu. Also uns ist auch klar, hier gab es bisher noch nicht zu gewinnen und noch nicht zu verlieren. Das sind alles Testspiele gewesen. Und die Spieler beweisen sich, das hast du auch gesagt, letztendlich im Pflichtspielbetrieb. Aber ich glaube, dass man schon sagen kann, dass es gewisse Spieler gab, von denen man gewisse Erwartungen hatte und die mit diesen Erwartungen mehr oder weniger gut oder schlecht umgegangen sind. Ein Spieler, und den würde ich hier sozusagen dann auch als meinen, in Anführungszeichen, Verlierer der Vorbereitung nennen wollen, von dem wir beide uns, glaube ich, deutlich mehr erhofft haben, ist John Turunariga. Er ist, denke ich, schon auch als der mögliche potenzielle Abwehrchef für die Bundesligamannschaft des HSV gekommen. Und bevor er vorgestellt wurde, ist über ihn gesagt worden, dass er gute Qualitäten nicht nur im Verteidigen, sondern auch im Einleiten von Angriffen hat, dass er sozusagen offensiv orientierter und auch schneller Innenverteidiger ist. Fast all diese Dinge hat er bisher in den Testspielen nicht zeigen können. Und er ist am Ende durch diese, wir haben jetzt schon häufig darüber gesprochen, durch diese rote Karte nochmal super negativ auch, was Spielintelligenz angeht, aufgefallen. Und das Spiel gegen Mallorca, das war für ihn gar nichts. Pässe ins Leere dabei. Er sah beim ersten Gegentor nicht gut aus. Er war auch beim zweiten Gegentor beteiligt, muss man leider so sagen. War da einer von den drei Spielern, die sich da wirklich überhaupt nicht abgesprochen haben. Ja. Und ist schade, wie das bisher für ihn gelaufen ist. Selbst wenn er jetzt nicht gesperrt werden sollte gegen Pirmasens, müsste man, glaube ich, überlegen, ob man eventuell ohne ihn beginnt. Mhm. Und da käme jetzt vielleicht mein Gewinner, wenn ich das gleich nachschießen darf ins Spiel.
Doppel das gerne so.
Hast du schon angedeutet, dass wir über ihn noch sprechen werden. Das ist für mich tatsächlich Gui Ramos. Als wir darüber gesprochen haben, welche Spieler wir in den Kader mitnehmen wollen, haben wir beide gesagt, Gui Ramos wäre für uns nicht dabei gewesen. Und man kann eventuell sagen, hier hat er uns so ein bisschen Lügen gestraft. Er gehörte auf jeden Fall zu den Spielern, die in der Defensive beim HSV einen stabileren Eindruck gemacht haben. Gegen Mallorca durfte er vor Sebastian Scholau starten, obwohl er letzte Saison nicht ein Spiel für den HSV gemacht hat. Der war ja verliehen, Ramos. Und klar, er hat gewisse Defizite und diese wilde Spieler, das ist auch wirklich nicht für jedes Spiel das Richtige, aber ich würde sagen, dass gerade von der Einstellung, von der Körpersprache her und auch von den, sagen wir mal, wirklichen Leistungen her, er in der Vorbereitung sich gegen andere auf einem niedrigen Niveau natürlich auch behaupten konnte und vielleicht eventuell sogar Chancen hat, jetzt mit in den Bundesliga-Kader doch noch mit reinzukommen. Und deswegen würde ich sagen, wenn man einen Gewinner nennen wollen würde, dann wäre das für mich Gui Ramos.
Absolut ein nachvollziehbares Paar. Auch finde ich sehr gut, dass wir hier zwei Defensivspieler haben, weil die Defensive ist so ein bisschen Hit or Miss gewesen. Es gab Momente, die waren richtig gut und dann kann man da auch durchaus Gewinner rausziehen. Und es gab Momente, die waren grottig schlecht und das hat einem echt Angst gemacht. Deswegen kann man hier auch einen Verlierer rausziehen. Und ich fand das wichtig, deswegen würde ich es auch nochmal betonen, was du am Anfang gesagt hast. Wir sagen jetzt nicht, dass diese Spieler dadurch eine schlechte Saison spielen werden oder dass unsere Gewinner eine grandiose Saison spielen werden. Wir sagen einfach, für wen die Vorbereitung vielleicht ein bisschen besser und ein bisschen schlechter gelaufen ist, ehrlicherweise. Dann würde ich auch das genauso machen. Ich würde mit meinem Verlierer anfangen und mit meinem Gewinner enden. Wir fangen negativ an und enden positiv. Mein Verlierer ist auch jemand, der neu gekommen ist, von dem wir beide uns auch deutlich mehr schon erhofft haben. Und das ist Ryan Philipp. Mit einer grandiosen Saison aus Braunschweig gekommen, auch wenn es zweite Liga war, aber trotzdem. Werde ich jetzt alles nicht nochmal wiederholen. Da haben wir schon lange drüber gesprochen. Er sollte unser neuer rechter Flügel sein. Aber man muss jetzt ernüchternd ein bisschen feststellen, nach dieser Saisonvorbereitung, er fremdelt noch sehr dolle mit der Position, was ich ihm auch nicht 100% zum Vorwurf machen kann, aber es dauert halt, sich auf eine neue Position einzugrooven. Das ist das, was er vorher jetzt mehrere Jahre bei Braunschweig gespielt hat. Aber es macht ihn dadurch natürlich jetzt noch nicht zu der Sofortverstärkung, der er sein sollte für 3 Millionen für den HSV. Er zeigt bisher kaum Zug zum Tor, er wird extrem schnell abgelaufen, gerade im Lyon-Test ist mir das, da war ich selber im Stadion, extrem aufgefallen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, er wurde jetzt in den letzten Vorbereitungsspielen von Emir Zahiti ja doch aus der Startelf verdrängt für die Testspiele. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie aussagekräftig waren jetzt die Testspiel-Startelfs für die tatsächliche Startelf, die, und da würde ich auch Pirmasens ehrlicherweise gedanklich ausklammern, übernächste Woche in Gladbach auf dem Platz steht. Aber Stand jetzt deutet ja alles darauf hin, dass Emir Zahiti da starten wird. Und den kann man dann, finde ich, zumindest auch als Honorable Mention hier am Rand erwähnen. Natürlich auch eine Art Gewinner der Saisonvorbereitung, einfach dadurch, dass er davon profitiert hat, dass er selber relativ gut da war und Ryan Phillippe halt noch nicht. So, mein Gewinner ist auch ein Flügelspieler, aber auf der anderen Seite, und das ist Alexander Røsing Lelisid, unser norwegisches Top-Talent. Wir haben, glaube ich, schon öfter während dieser Saisonvorbereitung drüber gesprochen, dass wir richtig Bock auf den Jungen haben, dass der sich irgendwann mal durchsetzt. Man muss sagen, er hat sich im Kader etabliert. Im Vergleich zu, was letzte Rückrunde war und was vor dieser Saisonvorbereitung kolportiert wurde, kann natürlich auch irgendwo ein bisschen mit der Verletzung von Fabio Baldé zusammenhängen, aber aktuell ist er die klare Nummer 2 auf dem linken Flügel hinter Jean-Luc Dompé, der jetzt gerade verletzt ist. Das heißt, er kann jetzt zumindest zum Anfang der Saison eine echte Rolle spielen und das deutlich früher als erwartet. Und ich muss sagen, für mich war es einer der wenigen klaren Lichtblicke in der Vorbereitung. Ich finde, der hat jedes Spiel alles reingeworfen, was er kann, hat sich da echt ins Zeug gelegt und hat auch mit ein bisschen mehr Abschlussglück hat er am Ende 2, 3 Tore vielleicht am Ende dieser Saisonvorbereitung. Dann reden wir nochmal ganz anders über ihn. Aber ich finde, Røsing Lelisid hat auf jeden Fall gezeigt, warum wir bereit waren, einige Millionen für ihn in die Hand zu nehmen. Und er hat jetzt eine Art kleines Versprechen aufgemacht. Ich mache ihm keinen Vorwurf, wenn er das nicht direkt in der ersten Saison komplett halten kann. Aber wenn er ansatzweise das weiterführt, was er gerade zeigt, ist das unser nächster Top-Transfer irgendwann, ehrlicherweise. Du siehst so aus, Bent, weil du so viel nickst, als ob du dazu noch was sagen möchtest.
Ich will nur sagen, dass ich das unterschreiben würde. Also gerade bei Røsing Lelisid war gegen Mallorca vielleicht sogar der einzige Lichtblick, zusammen mit Guðjónsson. Und man merkt, dass er an den Defiziten, die er hatte, sicherlich vor allem im körperlichen Bereich, dass er daran auch schon ein bisschen gearbeitet hat. Das ist ein Problem, das Jamal Musiala auch hatte, dass jeder gesehen hat, der ist technisch außergewöhnlich gut, aber wenn du dich körperlich sozusagen nicht durchsetzen kannst, ist irgendwann auch so ein Punkt erreicht. Ne? Dann kannst du noch so gut dribbeln, kannst du noch so gut schnell sein. Und ich finde, dass er daran gearbeitet hat, er geht robust in die Zweikämpfe rein. Ja. Und bin auch gespannt, wie er sich die Saison über entwickeln wird. Und vermutlich wird er gegen Pirmasens starten, hast du auch schon gesagt. Und ich würde sagen, let's go, Alex.
Absolut. Dann, wir machen weiter, Ben, mit einer beliebten Kategorie, die wir hier eingeführt haben jetzt, während der Saison, die wir auch noch über den Saisonstart hinaus fortführen werden. Aber die Transferperiode geht ja auch noch über den Saisonstart hinaus. Und das ist der Kadercheck. Und da werden wir uns jetzt wieder ein bisschen Zeit für nehmen, denn wir kommen in die Zentrale, wir kommen zum zentralen Mittelfeld. Und man muss ehrlich sagen, das ist, glaube ich, die Positionsgruppe mit den wenigsten Akteuren, die wir bis jetzt zu besprechen haben, wenn man die Torhüter mal so ein bisschen gedanklich ausklammert. Aber ich glaube, wir haben über genauso viele Torhüter gesprochen, wie wir jetzt über Spieler sprechen werden. Wir haben über 4 Torhüter gesprochen und genau 4 zentrale Mittelfeldspieler hat der HSV gerade im Kader. Ja. Ich würde sie einmal durchgehen und danach können wir gerne so ein bisschen oder wollen wir so ein bisschen drüber sprechen, wer ist Bundesliga-ready, wer vielleicht auch noch nicht oder wer wird es vielleicht auch gar nicht in unseren Augen, was braucht es da noch und wie Bundesliga-reif sehen wir die gesamte Gruppe, also das muss da was Zuhörer, die schon länger dabei sind, auch kennen. Wer ist dabei? Erstmal 2 Neuzugänge, mit denen ich anfangen möchte, ist einmal Nicolas Capaldo, Neuzugang von RB Salzburg, 26 Jahre, zeichnet sich aus und hat sich auch schon für mich, finde ich, in der Saisonvorbereitung vor allem ausgezeichnet darüber, dass er extrem laufstark ist, ein richtig guter Pressingspieler ist, aber kein offensiver ZM. Das mit der nicht offensiven Fähigkeit gilt auch für Nikolai Remberg, Neuzugang von Holstein Kiel, 25 Jahre alt. Und hier habe ich einfach stehen, um Nikolai Remberg zu beschreiben, Zerstörer. Und ich finde, das hat er auch gezeigt in den Testspielen. Das ist einer, der unangenehm ist, wo du gar keinen Bock hast, als Zehner, Kreativspieler, Zentraler oder auch Stürmer diesem Spieler über den Weg zu laufen im Mittelfeld. Aber beiden fehlt natürlich, die haben in der letzten Zeit sehr viel zusammengespielt. In der Zentrale fehlt natürlich der Zug nach vorne. Dann hast du einen Kaderroutinier im defensiven Mittelfeld mit Jonas Meffert, 30 Jahre. Früher gesetzt als, ich sage jetzt mal, so eine Art Holding Six im 4-3-3. Jetzt eher ein Bankspieler oder ein Rotationsspieler, ehrlicherweise. Ist ein sehr passsicherer, ruhiger Spieler, der auch viel zulaufen kann, aber der weder wirklich aktiv sich nach vorne einstellt, noch wirklich bisher Bundesliga-Erfahrung hat oder auf Bundesliga-Niveau gespielt hat. Von daher Jonas Meffert auf jeden Fall schon mal von mir mit einem Fragezeichen versehen, da kommen wir gleich zu. Und er, vielleicht dazu gesagt ganz kurz, für die Zuhörer, die die Innenverteidiger-Folge letzte Woche nicht gehört haben. Wir haben Daniel El-Fadli und Abubakar Soumahoro in der Folge besprochen. Deswegen besprechen wir sie hier nicht. Das hatte ich am Anfang vergessen. Deswegen, wenn ihr dazu was hören wollt, hört gerne in die Folge von letzter Woche rein. Und damit komme ich zum letzten Spieler in diesem Quartett bisher, was wir haben. Das ist Immanuel Ferrei, 24 Jahre alt. Ein sehr kreativer, dribbelstarker Offensivspieler. Ein klassischer Zehner, würde ich sagen, mit Zug zum Tor. Aber mit vielen Abers beim HSV, ehrlicherweise. Sehr verletzungsanfällig. Dann dieses ganze Thema mit seinem Nationalmannschaft sein oder Spieler sein für Suriname, was immer dazu führt, dass er regelmäßig in der Saison nicht nur eine Länderspielpause ausfällt, sondern meistens noch die Woche danach. Er konnte nie an sein Potenzial anknüpfen beim HSV, hat auch extrem im vom HSV präferierten 4-3-3 mit dieser Achterposition, die er da, diese Halbraumposition als Achter, die er bekleiden sollte, extrem gefremdelt. Deswegen auch Ferrei mit einem Fragezeichen versehen. Und dann würde ich dich jetzt mit ins Boot reinholen, Bent. Wen siehst du denn von der Gruppe schon als, dass du sagst, mit dem kann ich guten Gewissens in die Bundesliga gehen? Gibt es Spieler mit Fragezeichen und gibt es vielleicht Spieler, wo du sagst, die funktionieren definitiv nicht in der Bundesliga von diesen Vieren?
Also guten Gewissens kann man sicherlich mit Rambo in die Bundesliga gehen. Er hat der Bundesliga auch schon gespielt. Ich bin bei seiner Verpflichtung zuerst nicht so begeistert gewesen. Er gehört für mich auch zu den Gewinnern der Vorbereitung. Ich finde, dass er eigentlich schon einen starken Eindruck hinterlassen hat. Und du hast es gesagt, er hat diese Zerstörerkomponente. Ich finde das aber auch spielerisch eigentlich immer wieder ganz gute Ansätze dabei. Da sind Bälle in die Tiefe auch in Schnittstellen gewesen, die wirklich gut waren. Und ich würde sagen, mit dem kann man arbeiten. Und ich denke, das wird Mehdi Partie noch tun. Capaldo ist auch ein Bundesliga-erfahrener Spieler, nicht die deutsche, sondern die österreichische Bundesliga. Aber ich glaube auch, dass er ein Startelf-Kandidat ist. Mhm. Gegen Mallorca war das jetzt nicht immer so ganz glücklich. Bei dem 0-1, da war sehr viel Luft im Mittelfeld. Ich glaube, da hat er so ein bisschen gefehlt. Ansonsten finde ich, dass er sich auch offensiv gut eingeschaltet hat. Und ich denke, dass es auch ein Spieler ist, mit dem man in der Bundesliga arbeiten könnte. Bei den anderen beiden bin ich mir nicht so sicher, aus verschiedenen Gründen. Ferrei, hattest du gesagt, ist verletzungsanfällig immer gewesen beim HSV. Man wartet eigentlich immer darauf, dass er das Potenzial abruft, das man damals bei ihm gesehen hat, als man ihn aus Braunschweig geholt hat. Und ich glaube, dass er auch sozusagen für die erste Hälfte der Hinrunde vermutlich keine Option in der Startelf sein wird. Mhm. Jonas Meffert ist ein Spieler, vor dem ich immer großen Respekt gehabt habe, weil er einfach diese Holding-Six-Position, das ist eine Position, die mir auch wirklich nahe ist. Das sind so Spieler, die sieht man gefühlt immer nicht, sind sehr unauffällig, aber sie tun trotzdem super viel für das Spiel und man merkt es dann immer, wie wichtig sie sind, wenn sie weg sind. Und er ist, glaube ich, viermal am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert. Dreimal mit uns, einmal mit Karlsruhe, vielleicht noch einmal mit Kiel. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat es
jetzt endlich geschafft. Und mit Karlsruhe vielleicht ganz kurz gegen uns. Das muss man hier auch erwähnen an der Stelle. Genau, der war bei Tomorrow, My Friend, dabei.
Und der ist faul vor dem Freistoß, das war er.
Ja. Danke, Jonas Meffert.
Und deswegen würde ich es ihm gönnen, dass er jetzt an der Bundesliga auch spielen kann, so oft versucht. Ich würde ihn tatsächlich aber trotzdem als den Dritten hinter Rambo und Capaldo sehen.
Ja, also ich kann mich eigentlich fast allem, was du gesagt hast, anschließen. Für mich ist auch aktuell die Startelf Capaldo und Remberg. Ich finde, Meffert bringt gerade mit seiner Passsicherheit und Ruhe was rein, was gegen wahrscheinlich stärkere Gegner auch gebraucht wird, ehrlicherweise. Und deswegen sehe ich schon, dass er auch einige Spiele starten kann. Deswegen habe ich Jonas Meffert auch nicht in die definitiv nicht Bundesliga-Ready-Kategorie eingezeichnet, sondern in die Kategorie mit Fragezeichen, ehrlicherweise, weil ich finde, das muss sich trotzdem zeigen auf dem Platz. Aber ich sehe genauso Gründe, warum es klappen kann für Jonas Meffert, wieso es nicht klappen kann. Und genau das Gleiche sehe ich ehrlicherweise bei Immanuel Ferrei. Immanuel Ferrei ist in meinem Kopf immer noch so ein uneingelöstes Versprechen, muss ich ehrlich sagen. Ich denke manchmal an diesen Ferrei aus Braunschweig aus dem einen Jahr und denke, was hätte bisher schon sein können? Was hätte das für ein Spieler für uns sein können? Und dachte nach dem Bundesliga-Aufstieg, jetzt könnte die Zeit des Immanuel Ferrei vielleicht sogar kommen, weil ähnlich wie Braunschweig gespielt hat in der zweiten Liga und wo die waren, wie Mannschaften gegen die sich aufgestellt haben, so sind wir jetzt in der Bundesliga. Das habe ich immer wieder rangeholt, auch bei Ryan Philipp schon, um das zu erklären, um meine Sichtweise zu erklären. Deswegen würde ich einen Ferrai auch auf jeden Fall mitnehmen in den Bundesliga-Kader und ihn nicht abgeben, sondern ich glaube, wenn der fit wird und vielleicht endlich mal fit bleiben kann, das muss man natürlich sehen, das hast du auch gesagt, ob das so ist, aber wenn der fit bleiben kann, finde ich, bringt der vielleicht was mit, gerade wenn du entweder noch ein Tor brauchst oder wenn du vielleicht sogar führst und du stellst auf eine Doppel-6 mit einem Zehner davor um im System, bringt der dir vielleicht was mit seiner Dynamik, mit seinem Zug in die gegnerische Hälfte, was man vielleicht nicht unterschätzen kann und was ich so auch bei keinem anderen Spieler bisher in unserem Kader sehe, ehrlicherweise. Das muss man auch dazu sagen. Also genau, also diesen Spielertyp Ferrai, den haben wir einfach sonst nicht. Und ich würde jetzt keine Baustelle aufmachen, wo keine ist, deswegen würde ich ihn auf jeden Fall auch mitnehmen. Aber du hast ja auch nicht gesagt, dass du ihn nicht mitnehmen würdest, sondern du meintest ja auch, man muss es halt sehen. Und ich glaube, genau. Das ist so das, was bei Meffert und Ferrai mitschwingt, ist so, die stehen bei mir jetzt gerade so ein bisschen auf Kipp und ich muss das sehen auf dem Platz, um die Final zu beurteilen können. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, also wenn man diese Spielergruppe, die nicht groß ist, wie du ja auch schon festgestellt hast, man nimmt, ist die gute Nachricht, dass keiner von den Spielern auf jeden Fall nicht Bundesliga-tauglich ist.
Ja.
Das würde ich sagen. So zwei sehen wir jetzt zumindest eher weiter vorne als zwei andere. Aber also ich sag mal, Ferrai und Meffert können Bundesliga spielen. Ne? So, ja. Aber es ist, und du hast es, finde ich, schön gesagt, gerade was sozusagen auch den Weg in die Offensive angeht, ist Ferrai sicherlich auch der Spieler von den Vieren, der da das größte Potenzial hat. Dafür sehe ich ihn jetzt nicht so auf so einer Sechser oder so einer Achter. Vielleicht auf eine Achter, aber auf jeden Fall nicht auf eine Sechser-Position, wo es eher ums Zerstören geht. Deswegen denke ich auch, den sollte man auf jeden Fall behalten und auch in der Bundesliga ausprobieren, wenn es dann wieder geht.
Ja, absolut. Ich glaube, wir sind uns einig, es braucht noch was in dieser Gruppe. Mindestens einen Spieler, würde ich jetzt mal sagen, weil man natürlich auch theoretisch noch Daniel Elfadli hat, der hier auch noch theoretisch hätte genannt werden können. Deswegen hatten wir ihn auch angesprochen. Wie siehst du das? Was brauchen der HSV noch in der Zentrale?
Also wenn man sich, wie du schon gesagt hast, nochmal ins Gedächtnis ruft, dass Elfadli und auch Sumohoro eigentlich auch zu dieser Gruppe gehören könnten, aber allerdings beide Sechser sind, dann haben wir noch Remberg, der auch eigentlich ein Sechser ist, dann haben wir noch Papaldo, der eigentlich auch ein Sechser ist und Meffert ist eigentlich auch ein Sechser. So, das heißt, es wäre besser, eher ein ZOM zu holen, ne? Also einen Spieler, der sozusagen auf der 8 oder auf der 10 spielen kann. Und ich würde sagen, das müsste dann auch passieren. Also da hat der HSV noch Bedarf.
Ja, voll. Also ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich werde jetzt wieder Wunden aufreißen, aber der Spieler, den wir jetzt eigentlich gebraucht hätten, wäre Ludovit Reis. Ehrlicherweise.
Absolut.
Weil ich habe hier stehen, wir brauchen einen Box-to-Box-Verbindungsspieler mit offensiver Kreativität, der den letzten Pass spielen kann, aber auch verteidigen kann. Also ich weiß nicht mal, ob wir jetzt einen richtigen Frei 2.0 brauchen. Sondern vielleicht eher was in einen Ferrai, der so eine Mischfunktion aus einem Capaldo und einem Ferrai wäre, glaube ich, mein Lieblingsspieler für diese Position. Ob das möglich ist, wird man sehen. Ein Spieler, der es jetzt natürlich nicht wird, den wollten wir eigentlich vorhin bei den Transfers nennen, dann nennen wir ihn doch jetzt einfach jetzt, ist Adam Karabetz, der jetzt zu Olympique Lyon geht und beim HSV heute offiziell verabschiedet ist. Der war ja lange im Gespräch. Ich glaube, Ben, das kann man auch so sagen, den hätten wir vielleicht sogar jetzt in der aktuellen Situation beide dafür genommen, weil er einfach auch diese Laufstärke mitbringt. Aber das ist jetzt auf jeden Fall nochmal ein Brett, was Klaus Koster und Stefan Kunz zu bohren haben, diesen richtigen Ludovit Reis-Ersatz zu haben, weil Capaldo wurde uns zwar so ein bisschen verkauft, aber ein richtiger Ludovit Reis ist das halt nicht von seiner Art, wie er spielt.
Ich meine, wen wir jetzt hier nicht genannt haben, ist Ransford Königsdörfer. Es ist schwierig mit ihm, finde ich, momentan. Also unabhängig von dieser Wechselgeschichte. Aber auf der 8 oder 10 könnte man ihn auch bringen. Das hat er auch schon gespielt. Und zum Teil auch, ich sag mal, gewinnbringender gespielt als jetzt im Sturm. Und aber er hat es in der Vorbereitung, glaube ich, zumindest ist es mir jetzt nicht aufgefallen, hat er nicht mehr im ZOM gespielt, deswegen wird er vermutlich auch da nicht eingeplant sein. Aber das wäre grundsätzlich ein Spieler, der ja irgendwie auch noch so ein bisschen in diese Spielergruppe mit reinrutschen könnte.
Ja, wobei in dem aktuellen System, in so einem 4-3-4-3, fehlt ihm dann wieder das Defensive, ehrlicherweise. Nee, also absolut. Wir können, Ich finde, man kann kein 3-4-3 spielen, also hast du auch nicht gesagt, aber mit einem Achter und einem Zehner oder mit einem Sechser und einem Zehner, das wird nicht funktionieren, weil dann eine Seite mindestens offen ist im Mittelfeld. Und das, was wir uns auf keinen Fall erlauben dürfen, ist ein nicht kompaktes Mittelfeld zu haben in der Bundesliga. Deswegen ist, glaube ich, auch der Grund, warum Merlin Polzin den Rentschler-Königsdörfer jetzt eher wirklich als Neuner sieht, der auch diese Pressing-Fähigkeiten mitbringt durch seine Laufstärke und sein Tempo. Ja, also es muss auf jeden Fall jemand kommen. Wen wir da haben wollen, das haben wir jetzt schon gesagt. Wir bleiben gespannt. Ich meine, es ist der 13.8. gerade für uns. Es sind noch 18 Tage, schnelle Rechnung, die der Transfermarkt offen ist, bis zum 1.9. dann. Und da muss der HSV jetzt auf jeden Fall in den 18 Tagen noch was holen. Weil ich finde, das haben die Testspiele, und du wirst mir da sicher zustimmen, denke ich mal, das haben die Testspiele gezeigt, dass wir eine gute Zentrale gegen den Ball haben. Das war nicht das Problem bei den meisten Gegentoren, die wir geschluckt haben. Aber dass dieser Zentrale, egal ob es jetzt Capaldo und Remberg und Meffert und Capaldo war, wie auch immer die Kombination war, Ferrei haben wir ja noch gar nicht sehen können durch seine Verletzung, dass dieser Zentrale einfach der komplette Zug nach vorne gefehlt hat. Auch wenn da mal so Glimps da waren von dem Capaldo und von dem Remberg, das reicht halt nicht, um ein ganzes Fußballspiel regelmäßig auf Torchancen zu kommen. So. Das heißt, da brauchen wir diesen Verbindungsspieler, der eine offensive Kreativität mitbringt. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt gerade nicht, wen wir holen sollten, weil es ist die gleiche Situation wie bei Omari, ne? Wir müssen erstmal auch gucken, was können wir überhaupt kriegen, oder?
Denke ich auch. Und das ist wirklich auch so ein Spielertyp. Wenn du davon guten hast, das ist halt, wie du es mit Reis gesagt hast, dann fällt es halt irgendwann auch anderen auf und dann spielen ja die auch eher woanders. Ja. Und da müssten jetzt wirklich Scouts sehr gute Arbeit leisten und vielleicht irgendwo jemanden ausgraben. Und ja, ich bin gespannt. Also das ist auf jeden Fall eine Baustelle, an der der HSV arbeiten muss. Und ja, das, was du sozusagen mit dem Verbindungsspieler gesagt hast, es war ja sonst dann auch oft Dompe, muss man ja sagen. Ja, da haben einfach dem Dompe den Ball gegeben und der hat dann sozusagen das offensive Spiel schon angekurbelt. So holzschnittartig wird es in der Bundesliga nicht funktionieren. Das heißt, es braucht mindestens noch einen weiteren Spieler, idealerweise im Mittelfeld, der das kann.
Absolut. Aber ich denke mal, wir können ein Fazit unter diese Positionsgruppe machen. An sich ist diese Gruppe Bundesliga-ready mit ein paar Fragezeichen. Es fehlt halt der offensiv-kreative Spieler. Ich glaube, so lässt sich zusammenfassen. Oder würdest du mir widersprechen?
Nee, auf jeden Fall. Also es ist eine Position, die eigentlich gut aufgestellt ist, qualitativ, aber quantitativ eben noch nicht.
Gut. Dann, Bent, würde ich sagen, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. War schön, dass du wieder da bist nach deinem Urlaub. Wir freuen uns, glaube ich, alle, auch die Fans da draußen, dass es wieder losgeht mit Pflichtspielen, dass es jetzt nicht mehr nur Testspiele sind, sondern dass es jetzt auch wirklich um was zählt. Ich glaube, wir werden kaum einer, der hier zuhört, oder wir beide werden nicht das Spiel gucken am Samstag. Bin gespannt, worüber wir nächste Woche sprechen werden, auch in Bezug auf den Transfermarkt. Hast du noch was zu sagen, Bent?
Nee, schnell vor Supercup-Finale, oder?
Yes, so machen wir's. Dann würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Bent Strebel und Tim Ottenberg.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.